Diese Folge wird präsentiert von Gonzo. Hallo, hier ist Lukas Hoffmann und für alle, die mich nicht kennen, ich bin Redakteur beim Mountainbike Magazin. Auch wenn mein liebstes Fortbewegungsmittel das MTB ist, bin ich auch gerne auf dem Rennrad und dem Gravelbike unterwegs. Viele von uns kennen es leider, Sitzprobleme, die die eigentlich schöne Zeit auf dem Rad zur Qual werden lassen. Und um eben diese Beschwerden gar nicht erst auftreten zu lassen, ist eine gute und passende Radhose Pflicht. Und hier kommt mein persönlicher Geheimtipp ins Spiel und das sind Polsterhosen von Gonzo. Seit einigen Jahren schon mein Favorit sind dabei die Hosenmodelle mit den gemeinsam mit den Ergonomie-Experten von Esculap entwickelten geschlechterspezifischen Polster. Meine Freunde und Redaktionskollegen, denen ich schon das ein oder andere Kleidungsstück zum Ausprobieren weitergegeben habe, sind übrigens auch begeistert. Männlein wie Weiblein. Und wer jetzt bei Gonzo erstmal nicht unbedingt an die fashionsten Styles, sondern an eingestaubte Muster und Farben denkt, den kann ich beruhigen. Seit einiger Zeit macht das Unternehmen wirklich einen fantastischen Job. Die neue Kollektion, die auch Trikots, Jacken und andere Bekleidung umfasst, die kann sich optisch wie aber auch funktionell aus meiner Sicht richtig sehen lassen. Speziell beim berühmten Coffee Stop oder natürlich auch an der Eisdiele. Also schaut doch mal rein unter gonzo.de. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei unserem Podcast und natürlich eine gute und hoffentlich jederzeit schmerz- und sitzproblemfreie Zeit im Sattel. Bis bald, euer Lukas.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast. Ich bin Lukas Hoffmann und mit mir ist mein Kollege und Testchef von Mountainbike-Magazin Chris Pauls. Hi Chris.
Hi, grüß dich.
Und wir wollen heute mal ja in die Zukunft so ein bisschen schauen und zwar darauf uns drüber sprechen, wie es ja in Zukunft mit dem Radmarkt weitergeht, speziell natürlich mit dem Mountainbike. Wie ist der Status quo? Sind wir aus der Krise raus, die ja so viel tituliert wurde? Fahren wir in Zukunft alle nur noch mit Motor durch die Gegend oder vielleicht mit dem Gravelbike? Chris, das sind alles Fragen, die wir heute gemeinsam klären wollen. Auf jeden Fall eine weite Brandbreite, die wir heute im Themengebiet haben. Aber Chris, holen uns doch mal ein bisschen ab. Wie steht es denn gerade um den Fahrradmarkt und vor allen Dingen, was ist so in dem letzten Jahr passiert, wenn man von Krise spricht?
Ja, also zunächst, du hast ja gesagt, wir wollen jetzt vielleicht die Antworten auf die ganzen Fragen geben. Ich glaube, das ist fast zu viel versprochen. Die Glaskugel, die habe ich leider nicht dabei. Die ist gerade im Urlaub. Aber ja, wie du schon gesagt hast, der MTB oder der Bike-Markt steckt natürlich ein bisschen in der Krise. Da nochmal zur Historie. Wir hatten ja die Corona-Jahre, die extrem gehypt waren. Also die Fahrradbranche hat geboomt. Die Verkäufer oder auch die Einkäufer in Fernost hatten das Gefühl, das geht immer weiter so. Man müsste jetzt Fahrräder ohne Ende produzieren und natürlich auch könnte die in Zukunft auch verkaufen. Das war ein Irrglaube, wie sich jetzt herausgestellt hat. Also das heißt, alle da draußen, die ein Spielzeug quasi gesucht haben, die haben jetzt mittlerweile eins und die kaufen jetzt nicht noch das zweite, dritte, vierte oder auch fünfte. Das ist leider so. Ich glaube, das ist auch ganz normal in Sachen Marktwirtschaft, das können uns wahrscheinlich die BWLer besser erklären. Aber genau so ist es jetzt. Und das hat natürlich dazu gesorgt, dass die Lager in den letzten ein, zwei Jahren extrem voll waren. Dazu kam ja noch die Inflation, die uns so ein bisschen genau den Spaß an der ganzen Sache geraubt hat, an dem Konsum. Genau, Mountainbike oder Fahrradfahren generell ist natürlich auch ein Konsumgut und teilweise, wenn man die Preise auch sieht, ein Luxusgut und auch da wird natürlich jetzt auch viel gespart, weil halt Energiepreise und so weiter auch gestiegen sind. Ja, genau, das heißt, die Räder standen jetzt schön in den Lagern, stehen jetzt zum Teil 2025 immer noch in den Lagern, aber so ein bisschen entspannt sich die Situation, wenn man mal so in die Branche reinhört. Aber raus aus der Krise sind wir wohl immer noch nicht. Vielleicht wird sich 2026 das ein bisschen entspannen. Zuletzt hat jetzt der ZIV, also der
Zweirad-Industrieverband. Ich
danke dir. Zur Seite. Vielen Dank. Jetzt hat er die Zahlen veröffentlicht und klar, der MTB-Markt schrumpft. Aber das Schöne ist irgendwie, das EMTB hat 40% Anteil an den Gesamtverkäufen der E-Bikes, was auf jeden Fall spannend ist, finde ich. Was aber auch, und deswegen hast du es ja auch in deinem Anteaser ja auch schon ein bisschen erwähnt, so die Gravel-Bikes, die wachsen halt. Und ja, das ist so für uns natürlich extrem die spannende Frage auch als Magazinmacher. Wo geht denn da die Reise hin? Also fahren wir in Zukunft nur noch EMTB? Die meisten Neuheiten kommen natürlich jetzt im EMTB-Segment. Ich selber, um mal schon mal vielleicht vorab zu sagen, bin so ein alter Oldschool-Mountainbiker, bin natürlich ohne Motor da aufgewachsen, fahre auch eigentlich immer noch gerne ohne Motor, wobei man mich auch immer öfter, gerade so im Beruflichen, glaube ich, auf dem E-Mountainbike sieht. Aber ich besitze privat jetzt noch kein E-Mountainbike. Also ich müsste jetzt mal eins kaufen. Vielleicht können wir die Frage ja am Ende auch noch klären. Was würde ich denn jetzt für ein Mountainbike kaufen? Also für ein E-Mountainbike.
Wie schwierig da.
Damit ich da auch mal aufgesattelt bin.
Zu bereiten.
Genau. Ja, dann stelle ich die Frage doch mal. Hast du ein E-Mountainbike?
Nee, ich bin aber auch irgendwie drauf und dran. Aber Chris, ich glaube, wir gehen ja auch beide etwa in die gleiche Richtung. Oder es gibt dann doch noch viele draußen Mountainbiker, die auf einem Biobike, ist ja eh schon ein schlimmes Wort an sich, einem Akustikbike oder wie auch immer man das Rad ohne Motor nennen möchte, das Radfahren gelernt haben und sich noch so ein bisschen der ganzen E-Mountainbike-Geschichte davor sträuben. Also auch in meinem Heimatverein, wir sind alle sehr Cross-Country fokussiert, da fährt niemand mit Motor. Und wir sind bestimmt so 20 Leute. Da ist es sogar so ein bisschen verschrien. Ich habe neulich mal mit einem Testbike an unserem Vereinstraining teilgenommen. Das war zum Glück so ein Light-EMTB, wo man den Motor nicht auf den ersten Blick sieht. Und die Jungs haben es erst in der zweiten oder dritten Abfahrt gemerkt, dass ich mit Motor unterwegs war und erst dann angefangen, die Nase zu rümpfen. Zum Glück haben sie mich nicht des Trainings verwiesen. Aber auch das sind alles so Kollegen, wo ich mir sicher bin, und das sagen sie auch immer wieder, die werden die nächsten 5 Jahre definitiv kein EMTB kaufen. Wenn es in Richtung Rente geht, dann wollen sie sich nochmal überlegen. Die sind jetzt so, ich sag mal, alle so vorsichtig in den Mitte 40ern, Anfang 50ern. Aber das zeigt ja halt auch so ein bisschen, dass, glaube ich, in den typischen Hardcore-Mountainbikern, die schon vor Corona, deutlich vor Corona gefahren sind, dass da bei vielen noch das Rad ohne Motor gesetzt ist. Aber dass gerade dieser Riesenboom, der jetzt vielleicht nicht nur durch Corona kam, sondern durch E-Mountainbike generell, was ja natürlich viel mehr ermöglicht, was vielleicht auch den ein oder anderen Einsteiger abholt, weil es nicht ganz so anstrengend ist in höheren Unterstützungsmodi, weil es einfach die Reichweite nochmal erhöht, was man so machen kann. Da fährt man eben nochmal 2, 3 Trails mehr, dass da das EMTB halt wie gerufen kam und vor allen Dingen nochmal ein viel breiteres Publikum anspricht. Und ich glaube, das kann man an den ZTV-Zahlen dann auch sehr gut sehen, dass da viele Erstkäufer, Ersttäter, wie auch immer man es nennen möchte, dabei sind. Die sich dann mal gesagt haben, oh, jetzt will ich so ein EMTB mal ausprobieren. Aber ja, also ich habe noch kein EMTB, um die Frage auch schon mal ein bisschen zurückzugeben, aber ich bin auch irgendwie stark am Überlegen, ob ich jetzt nicht mal mit der Zeit gehen sollte, weil wenn die so einen Boom haben, dann haben sie, also ihre Berechtigung haben sie so oder so. Aber irgendwie will man da auch dabei sein und macht es ja auch irgendwie Spaß. Und ich glaube, es ist auch so ein Gruppenzwang, oder? Also wie siehst du das?
Ja, also ich sehe natürlich schon jetzt, sagen wir mal, hier im Umfeld, wobei wir in Stuttgart natürlich auch viele, also ich habe viele Bekannte, die dann auch aus der Industrie, aus der Fahrradindustrie sind oder in der Fahrradindustrie arbeiten oder branchennah oder einen Bikeshop haben und so weiter und so fort. Die haben natürlich auch manchmal einfach einfacheren Zugriff auf das E-Mountainbike, also auf neue Produkte. Und da sehe ich schon die Tendenz, dass eigentlich da fast nur noch rein EMTB gefahren wird. Sehr traillastige Biker zum Teil, also eher Enduro-lastige Biker. Und die greifen da schon echt gerne dazu und tatsächlich auch hauptsächlich, um vielleicht da auch nochmal nachher so ein bisschen drauf einzugehen, Light-EMTB versus Full-Power-EMTB, also die EMTBs mit 85 Newtonmeter und mehr, weil da die Entwicklung, denke ich, ist auch spannend zu diskutieren, auch im Hinblick darauf, wo geht die Reise jetzt dann eigentlich hin mit unserem geliebten Mountainbike. Aber eine Frage nochmal zurück an dich, weil ich glaube, du hast einfach nochmal, du sagst auch, kommst ja eher aus dem Cross-Country-Bereich und du hast da nochmal einen ganz anderen Freundeskreis als ich jetzt, die dann doch eher mehr so auf dem Enduro unterwegs sind. Die haben ja alle jetzt ein Bike. Die sehen aber auch wahrscheinlich keine Notwendigkeit, sich ein neues zu kaufen, oder? Weil das einfach wahrscheinlich Top-Material ist oder ich weiß nicht, wie ist da deine Einschätzung gerade?
Also das ist natürlich immer so ein zweiseitiges Schwert, ne? Also es ist natürlich, wie viel Geld hat man zur Verfügung und ist gerade einfach, wir sind in der Konjunkturphase, haben viele Krisen weltweit, wo man natürlich hier und da dann lieber mal den Euro zusammenhält und gerade dann wahrscheinlich an seinem Hobby spart und sagt, okay, da spare ich mir jetzt mal ein neues Rad, ein neues Part, was auch immer. Aber ich glaube, dazu kommt auch so ein bisschen, dass die sich gerade aktuell ein bisschen zurückhalten, dass die technischen Sprünge nicht so super extrem gewesen sind in den letzten Jahren. Also gerade im Cross-Country-Bereich, wir haben jetzt schon seit ein paar Jahren, dass die Geometrien flacher werden und damit natürlich die Räder auch deutlich potenter bergab, dass man da einfach mehr Spaß hat. So die Zeiten früher mit starrer Stütze im Cross-Country und irgendwie 100 mm steiler Geometrie, wo du dir bergab gefühlt fast bei jedem Sprung das Genick gebrochen hast oder halt wenn richtig Fahrtechnik haben musstest. Die sind ja so ein bisschen vorbei, wenn man sich die neuen Räder à la Scott Spark, Specialized Epic und Co. anguckt, ist ja alles deutlich flacher geworden. Das sind fast schon so Mini-Enduros von der Geometrie. Klar, das haben jetzt alle in meinem Umfeld noch nicht, aber so in den letzten, ich sage mal vorsichtig, 5 Jahren haben sich die Geometrien so angepasst, dass die Sprünge nicht mehr so extrem sind. Das Einzige, was man bei uns halt vielleicht noch sagen kann, ist, dass jetzt so ein bisschen mehr Federweg eingezogen ist. Also 120 mm sind da jetzt bei den meisten Bikes, die jetzt auch neu kommen, fast schon gesetzt. Und da fährt jetzt der ein oder andere in meinem Umfeld gerade das Upgrade oder fragt, hey, kann ich in mein altes Rad nicht auch eine Gabel, wo eigentlich eine 100er drin war, eine 120er einbauen, um da nochmal ein bisschen mehr rauszuholen. Aber das ist eben dann halt auch ein kleineres Upgrade. Also klar, eine neue Gabel ist immer noch teuer. Aber es ist halt schon ein Unterschied, ob du dir eine neue Gabel für 700 €, 800 € kaufst oder halt irgendwie ein Rad für 5.000. Ne? Das ist dann eher so ein bisschen kosmetisch, so hey, ich mache mal ein bisschen langsam. Ich glaube, deswegen haben die sich ein bisschen zurückgehalten. Aber bei Enduro ist ja dann schon eher der große Schritt gewesen, oder so nehme ich das wahr, dass du ja so bergab fokussiert bist, dass du Spaß on Trail haben möchtest und vielleicht eine Abfahrt mehr mitnehmen möchtest, dass da natürlich das EMTB auch wahrscheinlich nochmal der viel größere Gamechanger ist. Weil bei uns geht's ja darum, seine Oberschenkel mit Laktat zu füllen. Geht's ja darum, bergab nochmal ein Trail mehr mitzunehmen. Oder ist das meine falsche Wahrnehmung?
Nee, ich glaube, das stimmt schon. Also es geht bei den, sag ich mal, höher mit den Bikes, mit mehr Federweg, darum, ja, so diesen Trail-Spaß. Also es ist dann schon hier so, ich vergleiche Mountainbiker mittlerweile auch immer gern mit Surfern irgendwie so. Die wollen halt irgendwie den Flow und auf dem Trail und es ist halt natürlich auch so ein Lifestyle-Ding. Aber nochmal zurück zu deinen Jungs, wie ich finde, da ist ja auch nicht so extrem viel gegangen, hast du ja auch gesagt. Also klar, Geometrien haben sich leicht angepasst. Das lässt sich aber auch manchmal einfach auch schlecht darstellen. Was ist jetzt wirklich dein Gewinn durch einen bisschen flacheren Lenkwinkel oder? Federweg ist wieder ein anderer Punkt. Das fühlst du auch direkt, glaube ich, wenn du dich draufsetzt, dass da halt auch dann nochmal mehr geht. Ja. Das heißt, eigentlich verwundert es ja dann nicht, dass gerade in dem Segment, in dem Trailbike, sag ich mal, oder nicht motorisierten Bereich vielleicht dann gerade auch weniger verkauft wird, weil wenn du diesen Technologiesprung haben willst, dann ist es in Richtung E-Mountainbike natürlich, ist da schon auch ein Gamechanger, ne? Und deswegen überlegen ja Jungs wie du und ich jetzt auch, die ja ihren Fuhrpark auch haben, also bei uns ist es ja tatsächlich nachher so das Zweit- oder Drittrad sogar, oder vielleicht noch mehr. Wir wollen jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Und dann überlegst du, okay, ich will jetzt ein E-Mountainbike, weil das scheint mir echt Spaß zu machen. Die Jungs, die fahren die Dinger alle und du kannst einen Trail mehr mitnehmen und so weiter und so fort. Ja, und im Cross-Country oder im Wediger Federweg, da wo es um Höhenmeterschrubben geht, da ist es ja erstmal nicht ganz so entscheidend. Und ich bin da wirklich auch immer überrascht, wenn ich mich auf ein älteres Rad setze, sage ich mal auch von vor 10 Jahren. Und ich habe ja auch mal einen Alpencross gemacht mit einem Rad von 1989. Ehrlich gesagt, das war bergauf überhaupt kein Problem.
Ja, nee.
Das ist einfach bergab, genau, das ist bergab nachher natürlich schon ein Problem, aber bist du natürlich gerade im Cross-Country-Bereich seit Jahren mit 29 unterwegs und das funktioniert. Und Enduro hat natürlich da jetzt in den letzten Jahren auch nochmal sehr viel Entwicklung gehabt, wie du auch gesagt hast, mit 29, also da war ja zuerst 27,5 und da ist ja in den Köpfen gerade schon noch so ein bisschen drin, hey, mit 27,5 kannst du ja nicht mehr sicher den Berg runterfahren, deswegen brauche ich jetzt unbedingt einen 29er Enduro.
Oder wenn nur am Heck, ne? Ihr seid ja so die Mallet-Fraktion.
Ja, das
kommt. Wenn man dann ein bisschen Wendigkeit haben will, das kommt, glaube ich, im Enduro und irgendwie ja auch nochmal.
Ja, ich glaube, die Diskussion hat sich so, die ist gar nicht so stark, weil du kannst mittlerweile ja die meisten Bikes sowohl als auch fahren.
Ja, das stimmt.
Und dann ist es eher so ein bisschen, wie order ich es jetzt und baue ich dann später nochmal um oder so. Mhm. Genau.
Ja, genau.
Ja.
Ja, wobei, das finde ich jetzt auch interessant, jetzt sprechen wir ja schon davon, wer schon irgendwie Mountainbike-Erfahrung hat oder sich direkt gesagt hat, er möchte ein Mountainbike haben. Ich glaube, was dem Mountainbike an sich auch sehr schwer tut, und das hattest du eben auch schon so ein bisschen angesprochen, ist der Gravel-Boom oder generell Rennräder und Gravel-Bikes, die gehen in der Kategorie Räder ohne Motor, haben die stärksten Zuwachsraten, also wo das Mountainbike das klassische ohne Motor gerade drastisch verliert im Verkauf, haben die ja absolute Boomzahlen. Und ich finde, das ist auch ein Phänomen. Wie erklärst du dir das? Warum gehen die Leute gerade in die Bike-Shops oder bestellen Online-Räder mit krummen Lenker und Noppenreifen? Mal ein bisschen ketzerisch formuliert.
Ja, also wie ich mir das erkläre, einfach, es ist ein Trend, würde ich vielleicht jetzt mal so sagen, auch wenn es nicht immer so positiv. Wir hatten auch mal einen Podcast, wo wir nur über Trends gesprochen haben, ne? Was ist ein Trend? Ich kann mich aber schon fast nicht mehr erinnern. Wir waren uns, glaube ich, am Ende nicht ganz einig.
Wie immer.
Wie immer. Aber ich denke, also ich habe auch ein Gravelbike und mache auch einmal im Jahr so eine Bikepacking-Tour, nennt sich das ja, genau. Ja, dafür ist es irgendwie schon witzig. Ich bin mir nicht sicher, wie nachhaltig der Trend wirklich auch in der breiten Masse ist. Ich habe so, weil wir auch in der Stadt wohnen, da oft das Gefühl, dass Leute sich ein Gravelbike kaufen, die sich eigentlich vielleicht besser was Gemütlicheres kaufen sollten zum Pendeln und so weiter und so fort. Und es hat gerade so ein bisschen so, es ist halt on vogue irgendwie mit einem Dropbar zu fahren und die Hose hochzukrempeln und eine rechte Sattelüberhöhung zu haben. Und wir wohnen hier in Stuttgart ja auch relativ hügelig. Und dann sehe ich dann immer, wie sie am Unterlenker quasi die Bremsen quasi heiß laufen lassen. Also da cruise ich natürlich schon easy mit meinem Test EMTB, was ich dann habe, so dran vorbei und bremse halt schön mit meiner SRAM Maven und habe überhaupt kein Problem und bügele über jeden Bordstein drüber mit Vollfederung. Aber da sind wir beim Punkt. Der Preis von den Gravelbikes ist natürlich extrem attraktiv, ne? Der Einstieg ist bei 1000 Euro, 1500, da geht's ja los und mit wirklich schon richtig guten Bikes. Und da merken wir natürlich auch, wir haben in der Vergangenheit, also vor 10 Jahren war ein 1000 Euro Hardtail-Test, der ist dann immer ein bisschen teurer geworden, weil natürlich Bikes in den letzten Jahren auch immer teurer geworden sind. Dann waren es mal so die 1500 Euro Hardtails, aber der war gesetzt. Einmal im Jahr mussten wir diesen Test machen. Und heute, und das sagen auch natürlich die Umfragen und die Händler, kräht kein Hahn mehr nach diesen Bikes. Und da ist das Mountainbike so ein Stück weit natürlich auch ersetzt worden, ne? Für die ganzen, sag ich mal, Hobbys, nenne ich sie jetzt mal, die das erste Mal jetzt ein Bike kaufen wollen, die sehen jetzt das Gravelbike, oh, das ist so ein Bike, da kannst du überall mit lang fahren und so weiter. Mit dem Aspekt, den ich vorhin genannt habe, ist es gerade trendy. Also der Boom ums Gravelbike, der sorgt für den Mountainbike-Markt natürlich auch für sinkende Zahlen. Ja.
Ich muss ja irgendwie sagen, jeder Trend kommt hier gefühlt irgendwie nochmal oder ist irgendwie schon mal da gewesen. Und mich erinnert der ganze Gravel-Trend sehr an den Mountainbike-Trend so um die 2000er Jahre, wo es so ein bisschen losging, in Deutschland zumindest. Wenn man mal so schaut, was damals los war, was Events anging, ne, das waren so richtige Volksmarathons, wo jeder gesagt hat, ich kaufe mir jetzt ein Rad und fahre da am Wochenende mit. So die typischen Rennen in Kirchzarten, Ultrabike, wo irgendwie 5, 6.000 Leute da gefahren sind. Die Zeiten sind ja jetzt im Mountainbike-Sport schon lange vorbei. Also die großen Wald- und Wiesenmarathons auch im Sauerland und Co., wo viele Leute gefahren sind, die sind vorbei. Und halt auch eben diese breite Masse, die sagt, boah, ich möchte jetzt mehr Mountainbike kaufen. Sondern dass das jetzt gefühlt beim Gravel gerade so wieder passiert. Die ersten Gravel-Events sind auf dem Vormarsch. Das komplette Umfeld um mich herum, jetzt bin ich auch 30 geworden. Da wird ja gerade in Instagram immer geungt, dass man dann mit 30 seine erste Lebenskrise hat, eine Siebträgermaschine kauft, irgendwie, keine Ahnung, anfängt Brot zu backen und dann auch noch ein Gravelbike haben muss. Also das so das Typische, die alle Boxen dann ticken muss.
Du erfüllst das Klischee quasi.
Ja, genau. Ich habe noch kein Gravelbike und auch keine Siebträgermaschine, aber ich arbeite dran. Nee, aber ich sehe das schon viel in meinem Umfeld und das, gerade die mich früher wahrscheinlich dann, ich vermute, gefragt hätten, hey, was kaufe ich mir denn für ein Mountainbike, so für die 1.500, 2.000 Euro, jetzt auf mich zukommen und sagen, hey, ich will ein Gravelbike kaufen. Dann fragst du nochmal, warum? Was hast du denn vor? Und dann bin ich natürlich Mountainbike-Redakteur und sage, ja, kauf dir doch ein Mountainbike Hardtail. Die sind gefühlt nochmal günstiger und du kriegst mehr fürs Geld. Da ist irgendwie für deine 2.000 Euro Klasse sogar eine Federgabel dran. Und du kannst irgendwie auch mal einen Trail fahren und hast Spaß. Und am Ende kriegst du dann zwei Wochen später die Nachricht, ja, ich war beim Händler und habe mir ein Gravelbike gekauft. Mhm. Und irgendwie sagst du, sehr gut, danke für nix. Nee, ist ja auch okay, soll ja auch jeder machen, was er will. Aber ich glaube, dass da halt viel davon auch ein bisschen abgegrast wurde, dass die Leute, die früher ein Mountainbike definitiv gekauft hätten, weil es nichts anderes gegeben hätte, die mit einem klassischen Hardtail glücklich gewesen wären, jetzt eben ein Gravelbike kaufen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie nachhaltig bleiben die dabei? Also ist das jetzt ein Thema, okay, du kaufst dir das einmal und stellst dann fest, jetzt bin ich in 5 Jahren zweimal gefahren, das hat sich die Reifen eckig gestellt. Das war es dann irgendwie auch. Oder kriegen wir es hin als Branche, als Sportart, als Radsportbegeisterte Community, die Leute eben zu halten und zu sagen, hey, ist eigentlich egal, was für ein Rad du fährst, das ist der beste Sport der Welt. Ne? Also das wird, glaube ich, interessant. Aber ja, das wird uns dann in Zukunft, wird es dann interessant, wie viel Gravelbike um uns herum huschen.
Ich muss eine Sache ergänzen, also ich will es nicht korrigieren sagen, aber ich sage es bewusst nochmal ergänzen, weil für die Älteren, ich bin 15 Jahre älter als du und ich habe aber auch spät mit Mountainbiken angefangen, auch so Ende der 90er und der Trend, den du gerade beschrieben hast, der ging natürlich deswegen für viele, die jetzt zuhören und sagen, ey, 2000, da war ich ja schon lang auf dem Downhillrad unterwegs oder so, aber der Trend ging natürlich schon so in den 90ern los. Ne?
Nee, klar, ich meine, genau. Das ist ja so die breite Masse.
Also, und da, ja. Und da war es, um diese Analogie nochmal herzustellen, zum Mountainbike, da gab es wirklich ja Dropbar Mountainbikes, also Mountainbikes mit Rennradlenker, die dann verkauft worden sind und das war eigentlich so starres Bike, genau,
so waren doch sportliche World Cup Rennen, sorry, dass ich da reingrätsche.
Oder ja, nicht alle, sagen. Aber so John Tomek ist auf jeden Fall mit Dropper gefahren und hat so halt Rennen gewonnen und
waghalsig.
Ja, deswegen belächeln halt ältere Mountainbiker dann auch immer so ein bisschen den Gravel-Trend. Aber ja, ich glaube, am Ende ist alles Fahrrad. Umso mehr Leute wir aufs Fahrrad bringen, umso besser. Und wenn viele dann auch vielleicht mal ich will es jetzt gar nicht so von oben herab, aber vielleicht eingesehen haben, dass das Gravelbike vielleicht doch nicht das ideale Alltagsrad ist, dass sie sich dann vielleicht im nächsten Schritt vielleicht dann doch ein E-Mountainbike kaufen und merken, hey fuck, das ist ein echter Autoersatz.
Ja, das stimmt. Wobei, da tut sich natürlich auch einiges, ne? Also man sieht immer nur bei den ganzen Gravel-Rennen, da werden die Lenker jetzt auch immer breiter. Es gibt die ersten Mountainbike-Reifen, die dann da eingesetzt werden. Die auch die Reifen werden immer breiter. Und es gibt ja sogar schon den einen oder anderen Hersteller, die eigentlichen Gravel-Bikes, die Gravel-Rahmen dann auch mit einem geraden Lenker, mit einem Flatbar anbietet. Also die ersten Federgabeln erhalten Einzug. Also jetzt gucken wir mal, wann die sich, wie lange es noch dauert, bis sie sich dann dem klassischen Hardtail angenähert haben.
Ja.
Lange kann es dann, glaube ich, nicht mehr dauern. Aber wenn wir von Umweltfreundlichkeit sprechen, dann können wir eigentlich um jeden und jede froh sein, die jetzt aufs Rad steigt und umsteigt, ob mit Motor, ob ohne Motor. Klar, ohne Motor, ohne Zelltechnologie sind die Räder nochmal ein Tick umweltfreundlicher natürlich, aber natürlich umweltfreundlicher als das Auto, was dann in der Stadt bewegt wird. Und man bewegt sich vor allen Dingen noch und tut was für seinen Körper. Also von da aus eine runde Geschichte. Was ich in den ZTV-Zahlen noch interessant fand, Chris, vielleicht sagen wir da nochmal ganz kurz was dazu. Mittlerweile werden 35% der Neuräder geleased und noch mehr ist es dann mal in der Kategorie Premium Bikes. Auch das ist ja ein Phänomen, was ja wahnsinnig dazu beiträgt, dass so viele Räder gerade verkauft werden.
Ja, genau. Es lag mir vorhin auch so ein bisschen auf der Zunge, aber ich wollte es dann doch nicht sagen, weil es klingt natürlich immer so ein bisschen, ja, hier, ich befehle, was ihr zu tun habt, aber ich würde schon, weil ich gerade auch so beratungsmäßig im Freundeskreis oder so, ich sage dann schon immer, hey, überleg dir das jetzt mal nochmal gut mit dem 1.000 Euro, 1.500 Euro Gravelbike. Wenn du Jobrad machst, investier doch die paar Euro mehr, sage ich mal in Anführungszeichen, und kauf dir ein 3.500, 4.000 Euro E-Mountainbike Fully. You will have fun.
Es
wird einfach deutlich mehr gefahren. Das zeigen ja auch Zahlen, die so aus Amerika hierüber schwappen, dass E-Mountainbikes halt viel weniger E-Bikes einfach viel weniger im Keller stehen, weil es halt einfach mega fun ist. Und gerade wenn du jetzt nicht aus der sportlichen Ecke kommst, und da will ich jetzt nochmal ein Fass aufmachen, eine Theorie in den Raum stellen, die da vielleicht auch viele aus deinem Freundeskreis oder auch aus diesem Gravel-Segment vielleicht doch die Nase rümpfen lässt, ist, dass man mit dem E-Mountainbike halt auch, dass es das viel bessere Fitness-Tool ist.
Weil du gezielter fahren kannst, oder?
Ja, weil wie du jetzt bei Specialized ja auch siehst, beim neuen Levo, dass du die Motorsteuerung ja über mit deinem Puls verbinden kannst und der Motor gibt immer nur so viel Power dazu, dass du im idealen Pulsbereich bleibst. Also da gibt's ja, wenn du jetzt Grundlagentraining machen möchtest oder so, dann bist du natürlich mit so einem Rad viel effizienter unterwegs, egal wo du wohnst. Also wenn du jetzt im Hügeligen wohnst, hier Grundlage zu fahren, hier in der Umgebung, ja, das ist ja wirklich Pain in the Ass. Das machst du ja am allerbesten auf dem Rennrad, weil du findest ja kaum Forstwege, wo es nicht halt gleich mal die nächste Rampe schon wieder hochgeht. Und dafür,
du hast ja gleich eine Wattmessung an Bord, ne? Das Praktische, was du sonst nachrüsten musstest für viel Geld, ist, weil so E-Mountainbikes mit ihren ganzen Sensoren und Geschwindigkeitsgeschichten halt alles drin. Ja, klar, das stimmt schon.
Ja.
Aber ja, ist natürlich immer ein bisschen schwer, sich das vorzustellen, hey, ich fahre mit Motor, warum soll mich das fitter machen, als wenn ich ohne unterwegs bin? Also das kann ich schon verstehen, dass sich da nicht jeder...
Aber für den Average Joe quasi, also für den Durchschnittsmenschen genau, und da nochmal auf deine Frage zu Jobrad zurückzukommen, finde ich schon, also du hast das Rad ja für 3 Jahre und dann kannst es ja auch wieder abstoßen und kannst dann ja auch ein Gravelbike kaufen. Also ich appelliere hier schon so ein bisschen daran zu sagen, hey, probiert es mit dem E-Bike doch mal aus, gerade wenn ihr E-Mountainbike doch mal aus, wenn ihr jetzt gerade neu zum Radsport kommt.
Ich glaube, dass der Effekt halt noch viel größer ist, den du gerade schon gesagt hast. Dieses, okay, im Zweifelsfall, wo man jetzt der innere Schweinehund gewinnen würde und man sagt, boah, ich fühle mich nicht 100% fit oder vielleicht geht's doch aufs Sofa, dann steigst du nicht mehr aufs Gravelbike, aber bei so einem E-Mountainbike stellst du im Zweifelsfall halt einfach eine Unterstützungsstufe hoch und gehst dann doch aufs Rad und machst eben diese Meter, die du sonst nicht gemacht hättest, die sich dann auch wahrscheinlich gesundheitsmäßig wieder nach vorne bringen. Ne?
Ja, und vielleicht, also jetzt auch eine gewagte These von mir, aber vielleicht sind sie dann am Ende doch nachhaltiger, weil das Gravelbike nach einem Jahr dann doch einfach nur im Keller steht und stattdessen doch das Auto genommen wird das E-Mountainbike dich einfach in einem entspannten Pulsbereich die Berge hochschiebt. Also ich bin da schon nicht sehr stark vom E-Mountainbike überzeugt oder vom, also es ist auch speziell das E-Mountainbike, das will ich jetzt hier an der Stelle auch nochmal sagen, weil viele Leute dann denken, ich kaufe mir so ein EMTB Hardtail oder auch ein Citybike ohne Vollfederung. Also die Leute, den muss man einfach auch nochmal ganz kurz sagen, hier das ungefederte Masse, du hast hinten keine Federung, das Rad wiegt um die 25 Kilo, das kleinste Schlagloch, hast du das Gefühl, dir schlägt's halt wirklich in den Rücken rein. Genau, Trails, wir haben Hardtails ja auch auf Trails getestet, das machen wir mittlerweile nicht mehr großartig, nur noch sporadisch, haben da wirklich so Group-Tests, also Vergleichstests gemacht. Du mit Flat Pedals hast dich hier auf den relativ normalen, moderaten Trails vom Pedal runtergeschlagen. Also, und dann überleg mal, gibt's ein Motorrad, wo das keine Vollfederung hat? Gibt's nicht. Früher gab's das, aber da sind sie auch relativ schnell vom Eck gegangen, weil das ist einfach extrem unkomfortabel. Und deswegen auch E-Mountainbikes, diese SUV-Mountainbikes, auch so ein schlimmes Wort eigentlich, aber es sind natürlich schon auch Bikes, die für den Alltag extrem cool sind. Und ja, ich meine, 40% aller E-Bikes sind MTBs. Die werden nicht alle auf Trails bewegt.
Das ist mit den normalen SUVs ja auch nicht anders.
Genau.
Also das ist ja genau das Gleiche. Ja, was ich halt einfach super cool finde, und dann können wir, glaube ich, auch mal hier mit unseren Lobeshymnen auf EMTBs kriegen, hoffentlich. was ich halt einfach cool finde, ist auch dieser Community-Gedanke. Klar, wir haben jetzt auch die privilegierte Situation, dass bei uns in unserem Testkeller auch das ein oder andere Rad steht, aber wir fahren halt als Redaktion unheimlich oft und machen dann Trials, und da ist es halt vollkommen egal, wie der Leistungsstand ist. Wir haben Leute dabei, die sind früher in der Mountainbike-Bundesliga gefahren oder waren extrem schnell in den Enduro-Segmenten unterwegs, und wir haben halt genauso dabei Leute dabei, die ein paar Mal im Monat nur aufs Rad springen und trotzdem schaffen wir es, dass wir jeden Monat gemeinsam Radfahren gehen können oder jede Woche, und dann alle gemeinsam Spaß haben, am Berg gleich schnell sind und man, wenn überhaupt, nur nach den Trails warten muss, weil da jeder sein eigenes Tempo fährt, und allein aus dem, zusammen Spaß zu haben, eine aktive Mittagspause zu haben, klar, das kann natürlich nicht jeder machen, das geht auch nicht in jedem Job, aber was ich damit sagen will, ist halt, dass du einfach in einer super kurzen Zeit nochmal den einen oder anderen Trail mehr schaffst und einfach mobiler bist und dich bewegst, und das ist, glaube ich, was auf uns alle einzahlt. Deswegen glaube ich, geht es uns beiden da gleich, Chris. Wir werden nicht mehr lange drum rumkommen, uns auch mal unser eigenes EMTB anzuschaffen. Ich bin schon stark in die Recherche
eingestiegen. Was wäre das denn?
Ja, das ist nämlich so ein Thema, ne? Wir haben ja die große Auswahl zwischen Full-Size-EMTB. Du hast es gerade schon angesprochen, das sind so die Motoren, die über 85 Newtonmeter leisten. Und da ist die absolute Drehmoment- und Leistungsschlacht gerade im vollen Gange. Da haben wir teilweise Drehmomente von über 100 Newtonmeter, die da erreicht werden. Das sind unheimlich starke Motoren. Die haben, finde ich, mit Mountainbiken schon fast gar nichts mehr zu tun. Sind aber natürlich dann praktisch für den Alltag. Weil wenn du da einen Anstieg hochfährst und ungeschwitzt ins Büro kommen willst, das ist überhaupt gar kein Thema. Das ist dann kein Ding. Und es gibt die ein bisschen leichteren und vor allen Dingen leichter im Anschubsmoment oder beziehungsweise Unterstützungsmoment ausgeprägten Light-E-Mountainbikes, die dann so um die 60 Newtonmeter, sage ich mal, bieten und dann noch einen kleineren Akku haben. Und genau bei der Kategorie wäre ich, glaube ich, dabei. Also ich bin gerade ein bisschen, schaue gerade so ein bisschen, in welcher Kategorie so 150, 160 Millimeter E-Light All-Mountain, was für ein Wort, aber ich glaube ich, wo ich einchecken würde. Also nicht so schwer, so um die 20 Kilo, kleinerer Akku, 400 Wattstunden, vielleicht noch ein Range-Extender und vorne, hinten 29 Zoll, und ich glaube, dann bin ich total glücklich. So eine Kategorie oder solche Räder hatte ich gerade im letzten Systemvergleich, der jetzt im nächsten Mountainbike-Magazin kommt, wo wir mal alle Motoren am Start hatten, und da hat mich der Bosch SX-Motor so von meinen Use Cases am meisten überzeugt. Wenn der jetzt nicht so klappern würde, dann wäre ich komplett glücklich. Das klappert nämlich sehr. Was ist bei dir, Chris? Was wäre so deine Wahl? Wo würdest du gerade sagen, yo, ich habe x Euro, sagen wir mal, Budget von 5.000 Euro oder ein bisschen mehr.
Ja, es müsste mehr sein.
6, 7, ne? Ja. So, aber ja. Was würdest du dir da kaufen?
Extrem spannende Frage, mit der ich mich schon natürlich länger rumquäle, sonst hätte ich wahrscheinlich schon zugeschlagen, und das ist so für mich auch so ein bisschen so, deswegen ist vielleicht auch da gerade so ein bisschen Kaufzurückhaltung zu verspüren im E-Mountainbike-Segment, also für die sportlichen E-Mountainbikes, und wenn ich sage, 40% aller E-Bikes sind MTBs, dann gehe ich ja mal davon aus, das sind MTBs, die so im SUV-Bereich auf dem Donauradweg und so weiter zum Teil auch bewegt werden. Das finde ich auch absolut in Ordnung, finde ich voll cool. Aber es sind zum Teil natürlich die 25, 26, 27 Kilo Bikes mit bis zu 100, 120 Newtonmeter, sag ich mal, Drehmoment, die Bikes sind für mich jetzt nicht unbedingt auf dem Trail immer so die, sag ich mal, das Wahre oder das Gelbe vom Ei. Ist vom Handling her doch ein bisschen schwer, gerade wenn es in Steile geht und so weiter und so fort. Weswegen ich jetzt zuletzt, und sind jetzt wieder so ein paar Light-MTBs auf den Markt gekommen, die haben wir jetzt gerade auch da in der Redaktion. Das eine war jetzt zum Beispiel auch das YT Decoy, YT9, das SN, also das Leichte mit Fazua-Motor. Und da bin ich jetzt mit unterwegs gewesen und habe da echt wieder richtig Spaß an diesen Light-MTBs gefunden. Und ich finde, auch wenn das so manchmal alles nur sich knapp unterhalb der 20 Kilo abspielt, ich denke schon, das ist spürbar. Ja, im Vergleich zu 25 auf jeden Fall. Klar, kannst du jetzt auch einen Santa Cruz Bullet oder Vala mit oder auch mit 21,5 Kilo oder so, dann hast du aber einen kleinen Akku verbaut, hast dann aber Full Power. Und genau, ich denke auch, dass das Game nochmal so ein bisschen neu gemischt wird, gerade weil die Motoren wieder stärker werden. Bosch will ja jetzt mit einem Update nochmal ein bisschen Kaufanreize setzen, 750 Watt, die Akkus werden dann einfach schneller leer sein. Und da hast du natürlich auch mit kleinen Systemen vielleicht dann doch um die 500 Wattstunden Akku doch nochmal mehr die gleiche Reichweite und hast aber dann trotzdem ein leichtes Bike hast einfach mehr Trail-Spaß. Also bei mir geht die Tendenz schon auch in Richtung Light-MTB und das finde ich so. Da vielleicht ist die Glaskugel gerade doch aus dem Urlaub zurückgekommen, um da mal so eine Prognose zu wagen. Also hat es jetzt schon vielleicht so ein bisschen rausgehört, Full-Power-EMTBs, klar für maximalen Uphill-Flow, für dieses, wo du auch so dieses Performance, wenn das E-Racing wieder zurückkommt, was ja letztes Jahr irgendwie auf einmal eingestampft worden ist von UCI und Co. Wo sich dann auch irgendwie Fragezeichen bei einem auftun, warum jetzt auf einmal kein E-Racing mehr. Aber wenn das auch wieder zurückkommt, dann wird es natürlich diese sportlichen Full-Power-EMTBs geben. Aber ich glaube, der normale Biker, so wie du und ich, die jetzt traditionell eigentlich ohne Motor unterwegs sind, die werden zu den Light-EMTBs greifen und ehrlich gesagt, was da jetzt kommt, auch noch neue kleine Motoren, leise, die man auch locker nochmal ohne Unterstützung treten kann oder über die 25 km/h hinaus. Also ich denke da, dass die Light-EMTBs sind noch nicht abzuschreiben und da das wird jetzt auch nochmal ein bisschen Fahrt aufnehmen und ich würde da wahrscheinlich zuschlagen auf lange oder kurze Sicht. Mein Fuhrpark für normale Mountainbikes ist jetzt langsam gut gefüllt. Den lasse ich jetzt, glaube ich, mal.
Das frage dich nächste Woche nochmal, ob du der gleiche Bei mir ändert sich das immer rapide, diese Ansicht, und auch schnell. Aber ich glaube, Chris, jetzt haben wir natürlich gesagt, klar, dass die EMTBs weiterhin auf dem Vormarsch sein werden und dass auch ein Gros der MountainbikerInnen damit sehr zufrieden sein wird und sich vielleicht auch eins zulegen wird, das ist, glaube ich, klar. Wie siehst du das Thema jetzt bei den Rädern ohne Motor? Wie geht da die Reise weiter? Werden die komplett wegfallen? Werden wir ab einer gewissen Federwegskategorie alle nur noch mit Motor durch die Gegend wuseln? Was ist da? Was
glaubst du? Ja, also wie gesagt, die Glaskugel ist gerade aus dem Urlaub zurück. Ich habe die gerade angeschmissen, die ist warm geworden. Ich glaube schon, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Kategorie, wo deine Jungs unterwegs sind und deine Mädels mit wenig Federweg, die wird einfach Bestand haben. Also bis 120 Millimeter, vielleicht 130, leichte Bikes, die du super berghoch treten kannst, wo du deine Rennen mitfahren kannst, die werden einfach bleiben. Und das ist auch das, wo ich, glaube ich, auch dann doch wieder mehr Bock drauf habe. Aber was auch bleiben wird, sind Bikes im Enduro-Segment, 160, 170 und mehr, gerade wegen den ganzen Bikeparks, die natürlich für solche Räder prädestiniert sind. Mhm. Also ich war letztes Jahr in Serfaus und wenn man da am Lift steht, ich meine, da brauchst du kein E-Bike und da sind die ganzen Kids und die brauchen eigentlich super Material, auch nicht High-End-Material, sondern die brauchen einfach günstiges Material, was mit viel Federweg und dass da, dass die einfach auch den Kontakt zum Mountainbike-Sport haben, sag ich mal, diese ganzen Wipmer-Fans und so weiter, die brauchen wir schon und das ist die Zukunft von Mountainbiken. Das sind vielleicht die, die dann mit 30, 35 dann auch wieder auf dem E-Mountainbike unterwegs sein werden. Und darüber hinaus sind natürlich auch viele so in meinem Alter, die auch immer noch voll Bock auf Bikepark fahren haben und da auch kein E-Mountainbike brauchen, sondern eher das nächste Bike mit viel Federweg. Orbea hat ja jetzt gerade das Rayon vorgestellt und die haben das auch berichtet, dass die Bikeparks in Spanien zum Teil halt Winter durch offen haben und haben das Rad auch echt absichtlich so konstruiert, dass es halt gerade auch diesen Bikeparkbedarf abdecken wird. Mhm. Ja, und alles dazwischen, wo du dann so Touren fährst, würde ich sagen, da werden Bikes ohne Motor dann echt schwer haben, weil es ist ja auch von den Preisen her dann manchmal auch nicht mehr ganz zu rechtfertigen, wenn du jetzt ein 150 mm Bike dir kaufen möchtest und ein Santa Cruz ruft da irgendwie 8.000 Euro für ab und du kriegst von Canyon und Co. dann halt ein E-Mountainbike mit einem leichten TQ-Motor oder so für den Preis und da würde ich mich als Käufer auch fragen, so, na ja, komm, ich glaube, ich kaufe jetzt mit Motor.
Ja, gerade wenn man sich damit dann nochmal mehr Alltagstauglichkeit erkauft, sage ich mal. Also wenn du sonst sagst, oder jetzt als Beispiel, ich kann damit nicht zur Arbeit fahren, weil ich keine Duschmöglichkeit oder so habe für das Rad ohne Motor. Und dann sagst du, ich gebe irgendwie ein Taui mehr aus, was immer noch viel Geld ist, aber klar. Und kann damit irgendwie im Sommer, wenn es schön ist, nochmal zweimal die Woche mehr damit zur Arbeit pendeln und habe irgendwie eine gute Zeit und habe mein Sportprogramm den Tag dann auch gleich abgehakt oder fahre auf dem Rückweg ganz ohne Motor, dann ist das natürlich eine absolute Erweiterung, die du dir dadurch dann erkaufst, ne? Und mal einen viel breiteren Einsatzzweck, wo es dann vielleicht zwei, drei Tage weniger im Ketter steht und dann genutzt wird.
Ne? Ja, du hast halt mehr Trails, ne? Das willst du ja eigentlich auch, Trailfahren. Ich meine, klar, wenn du bei den amerikanischen Firmen, wird es wahrscheinlich ein bisschen anders sein, da hat sich das E-Mountainbike ja eh noch nicht ganz so durchgesetzt. Die werden natürlich weiterhin auch viel Trailbikes entwickeln ohne Motor, aber für Marken, die auf dem deutschen, europäischen Markt unterwegs sind, da wird es echt schwierig. Und man sieht natürlich auch schon lange so bei Rotwild, dass da nicht mehr weiterentwickelt oder dass die gar keine Bikes ohne E mehr im Angebot haben. Ich glaube, bei Focus ist es mittlerweile auch schon rar geworden mit den Bikes ohne Motor, auch was die Neuheiten angeht in den letzten Jahren. Und Score ist ja jetzt gerade komplett vom Markt geholt worden, mehr oder weniger. Also die Marke läuft auch mehr oder weniger aus, wobei die auch E-Mountainbikes hatten. Aber ja, es zeichnet sich so ein bisschen
ab. So die ab. Typischen Traditionshersteller, sage ich mal. Ne?
Genau.
Ja, das ist das schon definitiv. Aber andererseits ist das auch wieder eine Chance. Und ich glaube, das wäre so meine Hypothese, wenn ich jetzt hier meine Glaskugel auch mal warm laufen lasse.
Klar.
Ich gehe da voll mit, dass wir unter der 130 mm Kategorie weiterhin Cross-Country-Räder haben werden ohne Motor. Dafür boomt der Sport auch international viel zu krass. Also gerade die südamerikanischen, mein Gott, Märkte, die boomen da total in Brasilien, aber natürlich auch so Richtung Spanien, Portugal, Italien, da werden die Räder verkauft ohne Ende, die sind total World Cup begeistert und wollen sich auch wirklich das volle Laktat geben und da sind die Verkaufszahlen so hoch, dass es sich für so große Firmen immer lohnen wird, dann auch mal ein Cross-Country-Rad im Repertoire zu haben, gar keine Frage. Aber dann so Richtung 130 bis 150, 160 mm wird es eng. Bedeutet, finde ich, dadurch aber auch, dass so kleine Nischenhersteller jetzt auch eine große Chance haben oder so Boutique-Marken, ich sag mal, einen Last Bikes oder Stoll oder so, wo du dir dann wirklich dein Rad selber so aufbauen kannst, weil es so kleine Stückzahlen sind, und dann irgendwie sagst, die Bremse will ich haben und das Gabeldekor und ich will die Federwegskategorie, dass du da, dass die dadurch gestärkt werden, weil eben diese großen Hersteller, wir hatten es gerade schon, wenn Stevenson, Rotwild, die eben keine Räder mehr ohne Motor anbieten, da natürlich auch eine Lücke lassen, die andere besetzen können. Nur weil es einfach zu kleinteilig wird für die.
Ja. Ja, das stimmt, das sehe ich auch, habe ich auch gerade gedacht. Ich war ja neulich in Freiburg auf dem MTB-Festival und da waren gerade viele so kleinere Marken wie Last, hier die Schotten, Deviate, wer war noch da?
Ja, so die Boutique-Marken waren wahrscheinlich da.
So, gesagt, ja. Genau, Boutique-Marken und für die ist da, oder Raw zum Beispiel, und für die ist da auch wirklich, also für die ist da auch wirklich Platz, und genau die Leute, die das jetzt anders sehen als wir das, wir sagen ja nur so, was wird die breite Masse tun? Also ich sage ja nicht, dass jeder jetzt 100, ab 140 Millimeter E-Mountainbike fahren wird, das wird nicht so sein, zum Glück, und das wird auch wahrscheinlich bei mir nicht so sein, ne? Muss ich ehrlicherweise sagen. Weil das darf man bei der ganzen Diskussion natürlich auch nicht vergessen, dass wir machen ja Medien für die Leute draußen, die Spaß am Mountainbikesport haben, und nur weil die Verkaufszahlen von EMTBs jetzt so in die Höhe schnellen, heißt das ja nicht, dass wir jetzt nur noch EMTB-Themen im Heft oder auch auf unseren Webseiten haben sollten. Das wäre, glaube ich, ein fataler Fehler, weil die Leute haben halt die Bikes wie deine Jungs, und die wollen natürlich auch was darüber lesen und auch wissen, hey, wie kann ich die Bikes warten, wo kann ich mit den Bikes hinfahren und so weiter und so fort. Also das darf man bei der ganzen Diskussion, die dann doch immer so ein bisschen spitz ist, so hey, was ist gerade Hype am Markt und so weiter, dann auch nicht vergessen.
Andersrum finde ich es aber auch total wichtig, dass wir das auch als komplette Sportart sehen und dass jeder am Ende das fahren soll, was er will, und wie wir es eben schon gesagt haben, oder ich hoffe, dass das bei allen angekommen ist, dass jeder halt hoffentlich auf dem Rad sitzt, auf das er Bock hat, ob das am Ende ein Gravelbike oder ein Rennrad oder was auch immer ist, ist mir in dem Sinne vollkommen egal. Ich freue mich über jeden Sportler, über jede Sportlerin auf dem Rad, und da darf jeder für sich auswählen, was er will. Klar, dass wir jetzt in Sachen Hype nicht nur auf E-Themen gehen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, da sind wir dann in der Redaktion ja auch ganz gut aufgestellt, wenn wir, wie wir ja gerade festgestellt haben, dass wir zwei noch nicht mal ein eigenes E-Mountainbike besitzen, dann könnt ihr euch sicher sein, dass wir auch in Zukunft das Thema Biobike ganz, ganz hoch halten werden. Keine Sorge.
Das war dann schönes Schlusswort, finde ich, oder?
Ja, ich bin echt gespannt, wie sich die Zukunft entwickelt. Chris, danke dir für das Gespräch. Mhm. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Deswegen hier abonniert gerne unseren Mountainbike-Podcast Alles ist fahrbar. Und natürlich schaut auch gerne in unser Magazin, was ihr natürlich am Kiosk findet, das orangene Mountainbike-Magazin, oder schließt euch am besten gleich ein Abo ab. Dann kriegt ihr ganz bequem das Magazin entweder per guten alten Postumschlag zu euch nach Hause oder natürlich auch in digitaler Form. Ja, und bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und alles ist fahrbar, Chris, und wir hören uns hier dann bald schon wieder.
Genau. Ciao.
Ciao.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.